Wir meinen, nach 40 Tagen wird die Versuchung besonders stark gewesen sein. Und das stimmt. Lukas erzählt uns, dass er während der ganzen 40 Tage versucht wurde vom Feind. Und am Ende dieser 40 Tage oder gegen Ende dieser Tage hungert ihn ganz besonders natürlich. Und dann kommt der Höhepunkt der Versuchung. Eine dreifache Versuchung war sie. Sie umfasste den ganzen Bedürfniskreis des Menschen. Mir kam die Frage, welche Versuchung ist schlimmer, wenn wir Hunger haben oder wenn wir satt sind? Als ihr im Osten wohntet, hattet ihr oft Hunger. Dann kamen Versuchungen, sicherlich. Jetzt ist man satt. Habt ihr keine Versuchungen? Ich denke, manchmal sind die Versuchungen, wenn wir satt sind, sogar schlimmer, weil wir sie vielleicht nicht erkennen. Jesus hat die Versuchung erkannt und er hat trotz seines Hungers widerstanden, weil er nicht nur vom Brot lebte, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und dieses Wort hatte ihn gesättigt und davon lebte er die ganzen 40 Tage. Das heißt, der Appetit am Wort Gottes war stärker als der Hunger nach irdischem Brot. Der Herr schenke uns, dass es auch bei uns so ist, ob wir satt sind oder Hunger haben, dass der Appetit am Wort Gottes, wie der Bruder uns sagte, wirklich da ist und stärker ist als das Bedürfnis nach irdischer Speise. Nun, wir wollen uns wieder speisen lassen vom Herrn. Wir wollen zugreifen und essen, und zwar aus dem ersten Johannesbrief. Wer seine Bibel dabei hat oder ein neues Testament, darf aufschlagen. 1. Johannes, dieses Mal Kapitel 1. Wir fingen gestern von hinten an. Im 1. Johannesbrief geht es um die Botschaft der Apostel. Da heißt es, was wir von Anfang gehört haben, was von Anfang war, das wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir anschauten und unsere Hände betasteten, vom Wort des Lebens. Und das Leben wurde offenbar, und wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch das ewige Leben. Wir haben gesehen, beschaut, betastet, gehört. Wer sind die wir? Johannes ist eingeschlossen. Er sagt wir und er sagt ihr. Wenn er sagt, wir schreiben euch, wir haben gehört, wir haben betastet, dann schließt das nicht alle Christen im Umkreis von Johannes ein, denn nicht alle von ihnen hatten den Herrn Jesus erlebt, von dem er hier spricht. Es muss sich also um seine Kollegen handeln, die zwölf Jünger, mit denen er zusammen dem Herrn Jesus nachfolgte. Was er hier schreibt, ist also nicht nur Botschaft von ihm selbst. Er schreibt diesen Brief unabhängig von den anderen. Das sagt er in Kapitel 2, Vers 1. Meine Kindlein, dieses schreibe ich. Aber wenn er am Anfang dieses ersten Kapitels berichtet von der Botschaft, um die es geht, dann sind an dieser Botschaft mehr als er beteiligt, sondern auch die anderen, die Jesus so persönlich erlebt hatten wie er. Es geht hier also um die apostolische Botschaft, um die Botschaft der Apostel. Und was ist es um diese Botschaft? Das Leben wurde offenbar und wir haben gesehen und bezeugen und berichten euch das ewige Leben. Jesus sagte, er sei dieses Leben, das beim Vater und ihm zugewandt war und uns offenbar wurde, sichtbar wurde. was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Das ist das erste Anliegen dieses Schreibens. Nicht nur dieses Schreibens, das ist das Anliegen der Botschaft aller Apostel. An dieser Stelle spricht er von allen, die diese Botschaft überkommen haben und sie weitergeben. Und die Absicht dieser Botschaft, die Gott Jesus anvertraute, und Jesus hat sie seinen Boten anvertraut, die Absicht dieser Botschaft ist, Gemeinschaft zu suchen. Deshalb hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt. Denn wir waren ihm entfremdet. Paulus sagt das so, wir waren Gott entfremdet. Wir waren fern von ihm. Und sogar die, die nahe waren, waren Gott fern geworden. Paulus kann aus Hosea zitieren, wo Gott an Israel sagt, dass es fern von ihm ist. Die Fernen, die Nahen sind fern geworden. Alle Menschen haben versagt. Das kann Paulus im Römerbrief deutlich machen. Ob sie Juden sind oder Heiden, alle sind Gott entfremdet und kommen nicht heran an die Herrlichkeit Gottes. Sie kommen ihr nicht nahe. Sie sind entfernt von dem Maßstab und von der Herrlichkeit Gottes, von dem Maßstab der Gerechtigkeit. Und deshalb hat er seinen Sohn geschickt, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns ihm nahe zu bringen, mit ihm zu versöhnen, damit wir wieder Gemeinschaft hätten. Epheser Kapitel 2, in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, haben wir Gebetsgemeinschaft mit dem Vater. Können wir zu ihm reden? Das ist die Gemeinschaft, die das Evangelium stiftet. In diesem Fall handelt es sich um einen ganz besonderen Kreis, den Johannes im Verlauf dieses Briefes hier und da beschreibt. Es ist interessant, diese Beschreibung einmal zu sammeln und sich ein Bild zu machen von diesen Geschwistern. Sie kennen das Evangelium, sie haben es angenommen. Es sind verschiedene Altersgruppen unter ihnen offenbar. Aber sie haben offenbar nicht Kontakt bekommen zu Johannes oder zu den anderen Aposteln. Das ist oft so, dass die Heilige Schrift verbreitet wird durch Mund oder Literatur und irgendwo kommt jemand ganz allein zum Glauben und dann entsteht durch sein Zeugnis wiederum ein Kreis von Gläubigen, der aber keinen Kontakt hat mit anderen Gläubigen. Und wie wohltuend ist es dann, von anderen zu hören und Verbindung mit ihnen aufzunehmen. Etwas Herrliches. Hier ist eine Gruppe von Gläubigen, von denen Johannes gehört hat. Er kennt sie ein wenig vom Hörensagen, aber er kennt sie nicht persönlich. Er hat noch nicht Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und er sagt ihnen, die Absicht dieses Schreibens ist dieselbe Absicht, die immer da ist bei der Verkündigung der apostolischen Botschaft, dass wir alle, die wir den Herrn Jesus kennen, mit der Zeit Gemeinschaft miteinander bekommen. Unsere Gemeinschaft ist eigentlich mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus, aber diese Gemeinschaft soll auch untereinander da sein. Und zusammen wollen wir Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben im Heiligen Geist. Die Absicht des ersten Johannesbriefes ist also, wie die Absicht eines jeden Teiles der Heiligen Schrift, Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander zu stiften. Und jetzt die Frage. Wenn Spannungen unter Gläubigen auftreten und die Gemeinschaft schwindet, aufhört und man nicht mehr in Liebe miteinander sprechen kann, was ist die Lösung? Was machen wir dann? Gottes Wort schafft Leben dort, wo auf diese Weise Tod eingetreten ist. Die Gemeinschaft ist gestorben. und sie soll wieder lebendig werden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt vom Wort. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Und die Gemeinschaft lebt davon. Die Lösung aller Probleme unter uns Christen ist das Wort Gottes. Stellen wir dieses Wort, von dem Jesus der Mittelpunkt ist, stellen wir dieses Wort uns vor Augen, dann kann jede Krankheit, jede Not, jeder Unfall unter uns abgeholfen werden. Dann können wir gesunden, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und diesen Brief hat Gott für uns aufgehoben, damit wir dasselbe immer wieder tun. Es weitersagen, damit andere Gemeinschaft haben können. Deshalb sagen wir es auch den Unbekehrten, damit sie Jesus erleben und mit uns Gemeinschaft haben können. Und so geht die Botschaft weiter. Also, das ist das Anliegen dieses Briefes. Wie entsteht Gemeinschaft? Durch das Wort Gottes, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch die Begegnung mit der Botschaft des Evangeliums. Der Hauptteil dieses Briefes beginnt dann mit Vers 5. Die ersten vier Verse sind einleitender Art und ab Vers 5 kommt der Hauptteil und dort wird die Frage beantwortet, was ist das denn für eine Gemeinschaft, die Gott sucht, wenn er seinen Sendboten sein Evangelium anvertraut hat, dieses Wort Gottes, diese Botschaft in der Welt hinauszutragen. Was ist das für eine Gemeinschaft? Und diese Frage beantwortet dieser Brief. Im ersten Kapitel und im ersten Teil des zweiten Kapitels ist die Antwort, die Gemeinschaft, die Gott sucht, wenn seine Boten seine Botschaft verkünden, ist eine Gemeinschaft im Licht. Licht und Finsternis sind abwechselnd das Thema dieser Verse bis 2 Vers 11. Ab 2 Vers 12 ist die Antwort, die Gemeinschaft, die Gott stiften will, ist eine Gemeinschaft einer echten Gottesfamilie. Da ist die Rede von Wiedergeburt, von Altersstufen, von Brüdern und Schwestern und so weiter. Und das geht bis zum Ende von Kapitel 4. Und in Kapitel 5, ist die Antwort auf die Frage, was ist das für eine Gemeinschaft, die Gott stiften will durch sein verkündetes Wort? Die Gemeinschaft ist eine Glaubensgemeinschaft. Sie hat mit dem Glauben ganz besonders an Jesus Christus zu tun. Er will im Mittelpunkt stehen. Und so stellt der Johannes im letzten Kapitel noch einmal ganz besonders Jesus den Lesern vor Augen. Und das Vertrauen in ihn, das Vertrauen auf ihn, der Glaube an ihn, das ist das Kennzeichen der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Deshalb reden wir so viel von Jesus. Und wo wir aufhören, von Jesus zu reden, ist es nicht mehr die Gemeinschaft, die Gott suchte, als er Jesus in die Welt schickte. Es gibt allerlei Themen, die die Kirche Jesu Christi ersonnen hat, um darüber zu sprechen. Vor vielen Jahren hatte ich eine Evangelisation in Straßburg, am Rande von Straßburg in Frankreich. Dort erzählte man uns, in der liberalen Zeit, in der Vergangenheit, als die Bibelkritik die Überhand bekommen hatte in den Kirchen, da konnte es vorkommen, dass ein Pfarrer am Sonntagmorgen in der Kirche nicht über Jesus oder Gottes Wort gesprochen hätte, sondern wie man am besten Kartoffeln pflanzt. Das gehört auch zum Leben, nicht wahr? Aber der Mensch lebt nicht nur von Kartoffeln. Der Mensch lebt und stirbt darohne. Er lebt von Jesus Christus und dem Wort über Jesus. Und wo dieses Wort verloren geht, da gehen wir verloren. Also, das will Johannes am Schluss dieses Briefes noch einmal sagen. Dort begannen wir gestern Abend mit der Frage nach dem Vertrauen und dann mit dem Schlusspunkt. Am Schluss dieses Kapitels haben wir den Schlusspunkt des Briefes. Kinder, hütet euch vor falscher Liebe. Die Frage nach unserer Liebe. Wie steht es mit unserer ersten Liebe? Als wir zu Jesus fanden, da schlug unser Herz geradezu für Jesus, nicht wahr? Der Gemeinde zu Ephesus muss Jesus den Vorwurf machen: Du hast diese Liebe, das ist eine Person, nicht ein Gefühl. Die erste Liebe ist ein Mädchen für einen Jungen. Und die erste Liebe einer Gemeinde, eines Christen, ist Jesus, nicht ein Gefühl. Und diese Liebe, diese Person, diesen Jesus, von diesem hatten die ephesischen Christen als Christen begonnen, sich zu entfernen. Sie hatten ihn nicht ganz verlassen. Aber sie hatten ihre erste Liebe zu ihm abkühlen lassen, weil sie, wie Petrus einmal, zu weit weg von ihm sich aufhielten. Sie folgten ihm von Ferne. Und da hat Jesus sie gerufen, wie er Adam und Eva einmal rief: Wo bist du? Wo hältst du dich auf? Hier bist du nicht. Das ist eine ernste Frage, die Frage nach der Liebe. Und das ist die letzte Frage des Johannes an seine Leser. Wie steht es da, meine Freunde? Hütet euch, passt auf. Ihr seid meine Kinder im Glauben und ich rufe euch wie ein Vater in Christus auf. Bleibt bei Jesus. Nährt eure Liebe zu ihm. Nährt euer Vertrauen zu ihm. Nun kommen wir zum ersten Kapitel. Damit wollen wir uns befassen heute Abend. Einige Höhepunkte streifen. Einige Gedanken hier und dort. Ich kann nicht die ganzen Verse 1, Vers 5 bis 2, Vers 11 Kapitel 2, Vers 11 besprechen. Aber ich möchte uns einen Überblick geben und einige Schwerpunkte setzen. In diesem Teil des Briefes geht es um die Antwort auf die Frage, was ist das für eine Gemeinschaft, die Gott stiften will durch seine Botschaft, die Botschaft der Apostel. Die Antwort lautet: Die Gemeinschaft, die Gott sucht durch seine Sendboten, ist eine Gemeinschaft im Licht. Was das heißt, Gemeinschaft im Licht, davon spricht er in diesem Teil, diesem ersten Teil des ersten Johannesbriefes. In Vers 5 legt er ein Fundament. Alle Gemeinschaft hat einen Träger, eine Grundlage, ein Fundament, auf dem es möglich ist, Gemeinschaft zu haben. Unsere Gastgeber, die Ensens, sind heute weg, nach Petershagen gefahren zu einer Hochzeit von Verwandten. Ein junger Mann, eine junge Frau sagen Ja zueinander, stiften eine eheliche Gemeinschaft. Auf welcher Grundlage? Nun einmal auf der Grundlage des Landesgesetzes. Das Landesgesetz schreibt vor, was Ehe ist. Und aufgrund dieses Gesetzes haben sie einander ihr Ja-Wort gegeben vor dem Standesamt. Aber sie wollen nicht nur aufgrund des Landesgesetzes ihre Ehe führen. Ich nehme an, sie sind Christen. Und als Christen wollen sie ihrer Ehe die Grundlage des Wortes Gottes schenken. Und so haben sie ihre Ehe noch einmal geschlossen im Kreis der Gläubigen. Aufgrund des Wortes Gottes, das heißt, so wie Gott Ehe auffasst, in diesem Rahmen wollen sie miteinander ihr Leben führen. Das ist eine ganz besondere Grundlage. Und jetzt ist die Frage: Wie leben wir mit Jesus? Was ist das für eine Gemeinschaft, die er stiftet? Auf welcher Grundlage geschieht Gemeinschaft mit Gott, unserem himmlischen Ehegatten? Und da sagt uns der Apostel, das ist eine zweifache Grundlage. Erstens sagt er, Vers 5, dieses ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch weitergeben. Das ist das Erste, dass er sagt, wenn er von dieser Gemeinschaft spricht und ihr eine Grundlage gibt. Wenn ich zu euch, an euch schreibe, sagt er, dann sage ich nicht etwas von mir her. Das habe ich nicht gesponnen, das habe ich mir nicht erdacht. Das habe ich von einem anderen bekommen. Und er kam von Gott im Himmel. Er hat eben davon gesprochen in den ersten 4 Versen. Diese Botschaft, die wir von ihm hörten, die geben wir euch weiter. Und aufgrund dieser Botschaft bespreche ich mit euch eine Gemeinschaft mit diesem Gott, der die Gemeinschaft gestiftet hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft mit Gott kann nur gesund sein auf dem Boden des Wortes Gottes. Wo das Wort Gottes zu Hause ist, da kann echte Gemeinschaft entstehen und wachsen und gesund sein. Dies ist die Botschaft, die wir, die Apostel, von ihm, von Jesus, hörten. Und er sagte bekanntlich Worte, die er vom Vater bekommen hatte. Das heißt, das Wort Gottes, das Gemeinschaft stiftet, ist ein weitergegebenes Wort Gottes. Auch das gehört dazu. Gott gibt es seinem Sohn weiter, sein Sohn gibt es Freunden weiter, die er Apostel, Freunde, Nachfolger, Jünger nennt. Diese geben es anderen weiter, sie geben es wiederum anderen weiter. Und wo diese Botschaft weitergegeben wird, da ist Gemeinschaft. Das heißt, man spricht über Jesus. Man sagt es dem anderen, man singt darüber, man betet darüber und so weiter. Es gehört die Verkündigung zur Gemeinschaft. Wort Gottes ist gemeinsam. Gemeinschaft heißt, wir haben etwas gemeinsam. Und das ist das Reden Gottes zu uns. Er hat eine Gemeinschaft mit uns gestiftet, eine senkrechte. Und diese mündet in die waagerechte Gemeinschaft untereinander. Das ist die Grundlage der Gemeinschaft im Licht. Aber jetzt kommt die Botschaft selbst. Was ist die Botschaft, die er gehört hat und die er jetzt weitergibt? Gott ist Licht. 3 Wörter. Sehr wesentliche Wörter. Sie haben mit dem Wesen Gottes zu tun. 2-mal sagt Johannes, Gott ist. Das eine Mal sagt er, Gott ist Liebe. Hier sagt er, Gott ist Licht. Watchman Nee macht darauf aufmerksam, dass es 2 zentrale Aussagen sind, die wir auch im Evangelium Johannes in abgewandelter Form finden. Wahrheit und Gnade. Die kamen von Jesus Christus. Gnade ist ein Kind der Liebe. Liebe offenbart sich in Form unter anderem von Gnade. Auch Barmherzigkeit, Zugeneigtheit und so weiter. Aber Liebe offenbart sich besonders einem Sünder gegenüber in Form von Gnade. Dann auch in Form von Gnade für Notbedürftige, für bedürftige Menschen, für Notleidende. Paulus ist ein solcher und er kommt zu Jesus mit seiner Bitte, bitte nimm diese Last, diese Anfechtung von mir. Und Jesus nimmt ihm nicht die Anfechtung, sondern liefert ihm die Kraft, in dieser Anfechtung seiner Liebe in Treue weiterzubehalten. Treu in der Liebe zu Jesus zu bleiben. Er gibt ihm kein Gebot. Luther hat leider nicht ganz richtig übersetzt. Wenn jemand ungeheure Not hat, dann ist es nicht ratsam, ihm ein Gebot zu geben. Lass dir meiner Gnade genügen. Das ist ein Gebot. Wieder eine neue Aufgabe. Noch eine Aufgabe, die ich zu tun habe. Das macht mich ja so traurig, dass ich diesen Aufgaben nicht gerecht werde. Das ist die Not eines angefochtenen Christen. Und Jesus legt nicht noch einen Strohhalm von Last auf diese schwermütige Seele, sondern er teilt ihm etwas mit. Er verlangt nichts von Paulus, er schenkt ihm etwas. Indikativ, nicht imperativ. Eine Aussage: Es genügt dir meine Gnade. Auskunft. Und davon kann Paulus leben. Er verlangt nichts. Ich wollte dir das nur gesagt haben, Paulus. Du kannst tun, was du willst damit. Aber das wollte ich dir gesagt haben. In deiner Not genügt dir meine Gnade. Und dann, er hört nicht auf zu reden. Er fügt noch hinzu in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Das ist so, weil aus diesem Grunde ist meine Gnade genug für dich. Weil meine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist. Und da beginnen die Räderchen im Kopf von Paulus zu kurbeln. Wenn dem so ist, wenn Gottes Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist, dann will ich mich nur freuen, wenn ich eine Null bin und erlebe. Wenn ich krank bin, das griechische Wort für Schwachheit ist dasselbe Wort wie für Krankheit. Einer meiner Studenten hat das einmal in einem Pfingstkreis seinen Geschwistern gesagt. In der Krankheit genügt die Gnade Gottes. Wir müssen nicht gesund sein. Wir müssen kein Paradies sein. Wir müssen nicht satt sein. Jesus braucht kein Brot. Letztlich. Was wir brauchen, das sagt ein gläubiger Psychologe namens Crabb, Lawrence Crabb. Was wir brauchen, ist Gott. Nur Gott und was er gibt, geben will. Nichts anderes. Dann haben wir genug. Das hat Habakuk gelernt. Und dann hat er geschrieben, gedichtet, in poetischer Form geradezu. Und wenn kein Futter im Stall ist und keine Feigen am Feigenbaum sind, kein Obst, Dürre, Armut, so will ich mich dennoch freuen in Gott meinem Herrn. Warum? Wenn ich ihn habe, so brauche ich nicht zu fragen nach irgendetwas im Raum der Schöpfung. Wir brauchen nur Gott. Wir können da stehen bleiben. Wir brauchen nicht den zweiten Satz von Lawrence Crabb zu sagen. Warum nicht? Weil wir den Gott haben und brauchen, der versprochen hat zu geben, wo seine Kinder Not leiden und ihm vertrauen. Deshalb genügt die Aussage, wir brauchen nur Gott. Gott ist Licht. Und in diesem Licht ist alles vorhanden, das wir brauchen. Gott ist Liebe. Und diese zwei Elemente, Gnade und Wahrheit, genügen. Sie sind alles, was wir brauchen. Gott ist Friede, Brot, Wasser, Leben. Was immer du brauchst, schreib es auf. Und es ist in diesen Worten enthalten. Gott ist, Leerstrich, was ich brauche. Der Herr ist mein Hirte. Ich kenne keinen Mangel. Das wurde Hudson Taylor einmal wichtig, als er in einer sehr großen Not lag. Es diese Not schloss wohl Schwierigkeiten mit seinen Mitarbeitern ein. Er war der Leiter einer Missionsarbeit, eines Zeugnisses in China. Und in dieser schweren Zeit gab der Herr ihm dieses Wort. Es war wohl spät abends. Und er las, der Herr ist mein Hirte. Oder sagte sich es vor. Ja, Herr, wenn du mein Hirte bist, dann brauche ich nichts anderes. Mir mangelt nichts. Und er brauchte nicht lange zu reden. Der Herr genügt. Er ist in Person, was wir brauchen. Von ihm leben wir. Gott ist Licht. Sein Wesen ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Und wenn wir einander das zurufen, dann lebt und gesundet die Gemeinschaft unter uns. Aber noch eine Frage. Johannes sagt, dies ist die Botschaft, die wir von ihm hörten. Gott ist Licht. Frage. Habt ihr schon einmal in den Evangelien dieses Wort aus dem Munde von Jesus gelesen? Steht irgendwo bei Matthäus oder bei Markus oder bei Lukas oder bei Johannes, dass Jesus einmal seinen Jüngern gesagt hätte, Gott ist Licht? Vielleicht könnte es da stehen. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber das heißt nicht, dass es nicht da stünde. Aber ich vermute, dass es nicht so geschrieben steht. Wieso kommt Johannes auf diese Aussage? Dies ist die Botschaft, die wir von ihm hörten. Nun, die Möglichkeit besteht, dass Jesus ihnen das gesagt hat, aber es steht nicht in den Evangelien, denn in den Evangelien steht nicht alles, das Jesus gesprochen hat. Das wollen wir auch zugeben. Nur, ich möchte diese Notlösung nicht gleich zu schnell annehmen. Ich komme auf ein anderes Wort. Für Johannes, wenn wir dieses Buch sorgfältig lesen und auch das Evangelium übrigens, aber jetzt brauchen wir nur diesen Brief. Und in diesem Brief fällt auf, dass für Johannes Jesus und sein Vater verquickt werden können. Es gibt Stellen, wo es schwierig ist, zu wissen, von wem er spricht, aber es macht nichts aus. Zum Beispiel gerade diese Stelle. Ich vermute, dass Johannes, wenn er sagt, die wir von ihm, Pronomen, hörten, dass er von Jesus spricht, denn von ihm hat er eben gesprochen. Aber in Vers 4 kommt tatsächlich das Wort Vater vor. Sollte Johannes vielleicht in Vers 5 sich auf den Vater beziehen? Ich finde es unwahrscheinlich. Aber es ist eine offene Frage. Er braucht nicht extra in Vers 5 zu sagen, Jesus Christus. Es macht für ihn nichts aus, ob es der Vater oder der Sohn ist. Unsere Gemeinschaft ist mit beiden. Wir haben einen Freund, und wir wohnten bei ihnen für einige Tage, bevor wir zurückfuhren nach Halle. Und er hat den Brauch, so sein Gebet anzufangen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, so ungefähr. Er spricht beide an. Und dann aber sagt er dir oder du, nicht ihr. Das fiel mir auf. Das ist nicht unbiblisch. Die zwei sind eins und wir können die zwei nennen und immer noch du sagen. Wir können alle drei nennen und immer noch du sagen. Gott ist einer. Oder nehmen wir einen Vers gegen Ende dieses Briefes. Der ist der wahrhaftige Gott. Wer? Die Exegeten, das heißt die Männer, die die Schrift auszulegen versuchen, fragen sich, von wem spricht er? Spricht er vom Vater oder spricht er vom Sohn? evangelikale Ausleger neigen wohl dazu, zu sagen, er spricht vom Sohn. Das heißt, man vermutet hier, dass Johannes ausdrücklich zu verstehen geben will, dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist. Und nun hat Jesus gesagt, ich bin das Licht. Und wenn Johannes sagt, der ist der wahrhaftige Gott, oder er verquickt Vater und Sohn und wir wissen nicht, spricht er von dem oder von dem, dann ist es für ihn einerlei. Wenn Jesus gesagt hat, ich bin das Licht, sagt Johannes, dann hat er gesagt, Gott ist Licht. So einfach ist das für ihn. Gott ist Licht. In dieser Aussage haben wir einen Hinweis, einen indirekten Hinweis auf die Gottheit Jesu Christi. Auch das will Johannes, dass wir das mitkriegen. Der uns gesagt hat, Gott ist Licht, das war der wahrhaftige Gott und ihn haben wir in Fleischgestalt gesehen. Das Wort war Gott, Evangelium Johannes 1. Und dieses Wort haben wir betastet, haben wir gesehen. Dieses Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. So deutlich spricht der Apostel. So einfach, dass jeder von uns es fassen kann. Das ist aber die Grundlage unserer Gemeinschaft. Der Herr Jesus ist unser Licht. Er ist der, durch den der Vater, der versteckte oder der verborgene Gott, uns hell und deutlich geworden ist. Johannes schreibt im Evangelium Johannes Kapitel 1, er hat ihn ausgelegt, sprachlich sichtbar gemacht, Gott verdeutlicht, Gott erhellt, den Scheinwerfer gleichsam auf Licht, auf Gott geworfen, sodass wir ihn in der Helligkeit sehen könnten. Jesus hat Gott ins Licht gestellt, sodass wir den Vater, Gott als Vater, erkennen können. Dieser Gott ist die Grundlage unsere Gemeinschaft. Und was das jetzt bedeutet und was für eine Gemeinschaft das ist, die wir mit diesem Gott haben, der beides Vater und Sohn ist, das beschreibt er nun in den nächsten Versen, Vers 6 bis 11. Das sind Verse, die wir sehr gut kennen, nicht wahr? Wir lesen sie gern, manchmal nicht gerade gern, weil wir zu denen gehören, die hier angesprochen werden. Wir haben Schuld. Andererseits, wenn wir keine Schuld haben, dürfen wir sie auch lesen und erfahren, dass das Blut Jesu Christi von aller Sünde reinigt und wir danken dem Herrn dafür. Vers 9 ist ein schöner Vers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Beides. So ist er treu seinem eigenen Wort gegenüber, nicht nur uns. Gottes Treue gehört zuallererst ihm selbst. Aber er hat sich verpflichtet, uns zu vergeben. Er hat's versprochen. Und Spurgeon ruft als Evangelist hinaus. Und wenn Gott versprochen hat, ist es unmöglich für ihn, sein Wort nicht zu halten. Es wäre unmöglich für Gott, dich nicht anzunehmen, wenn du jetzt zu Jesus kämst. So deutlich hat er das gesagt. Gott kann dich nicht ablehnen. Er ist treu, sich selbst treu. Auf dieser Grundlage geschieht seine Treue zu uns. Aufgrund seiner Treue sich selbst gegenüber. Er selbst verleugnet sich selbst nicht. Auch Paulus weiß das zu sagen. Und er ist gerecht. Wisst ihr, Sünde kann im Grunde nicht vergeben werden. Im Grunde. Sie kann nicht einfach so aus der Welt verschwinden. Keine Sünde Jede Sünde braucht ihre entsprechende Strafe. Und für jede Sünde ist die entsprechende gerechte Strafe die ganze Hölle. Manchmal, wenn jemand in die Seelsorge gekommen ist, anschließend nach einer evangelistischen Botschaft, habe ich schon öfter, den Ernst einer solchen suchenden Seele getestet. Denn als erstes liegt es mir daran, zu erfahren, ob diese Person wirklich davon überzeugt ist, dass es der Schuldner ist, der Jesus braucht. Zuerst muss ein Sündenbewusstsein vorliegen. Und wenn ich mir dessen nicht überzeugt bin, dann kann ich schon einmal fragen, wenn Gott sie heute sterben lassen würde und sie für alle Ewigkeit in die Hölle schicken würde, hätte er ungefähr so das Rechte getan, was sie verdient haben. Das ist Alltagssprache. Aber so muss man die Leute manchmal anfassen. Was du verdient hast, so wie du lebst, hätte Gott so ungefähr das Richtige getan, wenn er dich für alle Ewigkeit in die Hölle geschickt hätte. Hättest du das verdient? Wer glaubt das schon? Aber wer wird gerettet, wenn er das nicht glaubt? Ich hatte einen 90-jährigen Mann vor mir. Ich dachte, er sei Christ. Und das war in einer Evangelisationsveranstaltung. Und dann sagte ich, im vollen Glauben, dass er Christ sei, jetzt wird so und so mit uns beten. Alles schwieg. Niemand sprach. Er saß dort, links von mir, vorne in der vordersten Reihe. Es war gut so, denn ich hörte, was er flüsterte. Ich kann nicht beten. Aha, dann habe ich gebetet. Aber ich hätte gern, dass noch andere beten. Deshalb habe ich das in diesen Versammlungen abends so gemacht. Die Christen aufgerufen zu beten. Nun, dann habe ich gebetet. Am nächsten Morgen, seine Frau war bereits gestorben, er wohnte allein mit seiner Tochter. Und dann sagte er zu seiner Tochter, ich muss den Janssen sprechen. Wir hatten nämlich morgens um etwa 9 Uhr, denke ich, war es eine Bibelstunde. Und die Christen kamen dann direkt von der Arbeit. Einige waren wohl Maurer oder Anstreicher. Und kamen in ihren Kleidern, so wie sie waren, und nahmen sich Zeit für das Wort Gottes. Und dann gingen sie wieder auf die Arbeit. Und dann gesellte er sich zu dieser Gruppe. Ja, das war das erste Mal, dass er dabei war. Und hinterher sprachen wir miteinander. Ja, wie spricht ein junger Evangelist, das war vor vielen Jahren, mit einem 90-jährigen Mann? Und wieder wollte ich feststellen, ob er überzeugt sei, dass er ein Sünder sei. Und dann bin ich die 10 Gebote entlang gegangen. Nix. Er war, wie man damals pflegte zu sagen, ein senkrechter Bürger, also ein guter Christ. Nun, dann bin ich mit dem Alltag gekommen. Wie sah es in deiner Ehe aus? Habt ihr nie Streit gehabt? Ja, ab und zu. Ja. So. Schuld. Ja, Schuld. Ich weiß nicht, welche Fragen ich noch gestellt habe. Aber als ich einmal aus seinem Mund hörte, dass er etwas Schuld hatte, dann konnte ich, man muss ja die Fische fangen, und zwar mit dem Wort Gottes, dann konnte ich mit Jakobus 2, Vers 10 kommen. Das habe ich ihm zitiert. Die Bibel sagt, Gott sagt, wenn jemand das ganze Gesetz hält, und dazu gehörte er wohl, nach seiner Aussage, aber er wird schuldig an einem Punkt, dann ist er des ganzen Gesetzes schuldig. Jetzt habe ich die Konsequenzen gezogen. Und jetzt habe ich ihm gesagt, Sie sind schuld an diesem Gebot. Du sollst nicht töten. Sie sind ein Mörder. Sie haben die Ehe gebrochen. Sie haben gelogen und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich habe ihm deutlich gemacht, dass er des Gesetzes schuldig geworden war, weil er nur an einem Punkt gesündigt hatte. Oder wenigstens an einem. Das heißt, wer einmal gegen Gott gesündigt hat, der braucht nicht viele Gebote. Der braucht nicht viel Schuldzuweisung. Gegen Gott gesündigt haben, zu haben, heißt gegen eine Person versündigt zu haben. Und diese Person ist das Leben. Und wenn die Gemeinschaft mit dieser Person unterbrochen ist, ist nur der Tod übrig. Gott hat nicht in seinem Zorn Adam und Eva von sich gewiesen. Das war das einzige Mögliche, das stattfinden konnte. Wenn Adam und Eva sich von ihm gewandt haben, dann bleibt nur der Tod übrig. Das ist die ganz natürliche Folge davon. Das ist die Wirklichkeit. Und als ich diesem Mann das deutlich machte, dass er schuldig war am Gebot Gottes, dann glaubt er Gott, die Botschaft, die ich ihm sagte. Und dann fragte er die wunderbare Frage eines suchenden Sünders, was muss ich dann tun? Aber dann waren er hing dort zwischen Himmel und Erde und trug alle unsere Schuld und hat eine Brücke geschlagen zwischen Gott und Mensch. Das ist die Botschaft, aufgrund wovon wir Gemeinschaft haben. Und so sieht die Gemeinschaft aus. Und dann dürfen wir, seit Jesus am Kreuz gestorben ist, mit jeder unserer Schuld zu ihm kommen und er vergibt sie und reinigt uns. Und wieder haben wir zwei Ausdrücke. Er vergibt uns und reinigt uns. Er ist treu und gerecht seiner Seite und in seinem Handeln vergibt er und reinigt. Und was ist der Unterschied? Genau weiß ich nicht. Aber ich habe ein sehr wunderbares Beispiel. Heute hat man ja die besten Reinigungsmittel, aber nicht als ich jung war. Da konnte es vorkommen, wenn man ein Reinigungsmittel gebrauchte, dass der Fleck wohl weg war, aber etwas, der Dreck war dann versetzt, ja, und ein Ring um die Stelle, wo der Fleck gewesen war. Innerhalb dieses Rings, wunderschön, aber der Ring war da. Und dann sage ich mir, wenn Gott vergibt, dann ist der Ring weg. Nichts bleibt. Er vergibt uns die eigentliche Schuld und reinigt uns restlos von allem. Das ist unser Herr. Mit dem haben wir Gemeinschaft. Und Brüder und Schwestern, wenn dem so ist, dann kann ich den lieben, der mich verletzt. Nicht wahr? Denn er vergibt nicht nur mir, er vergibt auch ihm. Ja, wer hat ja jetzt Schuld? Klar, er macht sich schuldig an mir. Aber ich kann ihm vergeben, weil Jesus schon für ihn gestorben ist. Und es darf meine Bürde sein, dass er zur Erkenntnis kommt. Aber inzwischen brauche ich von mir aus, ihm keine Schuld zuzuweisen. Von mir aus darf er schuldlos sein. Er schuldet mir nichts, damit ich ihn liebe. Nichts. Das ist die Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat. Und dann sagt er in Kapitel 2, wie diese Gemeinschaft fortbesteht. Sehr interessant. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Er hat eben von der Sünde gesprochen. die wir entweder bekennen oder leugnen können. Kapitel 1. Und jetzt sagt er, ich schreibe dieses euch, damit es überhaupt nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Denn dann ist die Gemeinschaft gestört. Soll sie fortbestehen, dann sollen wir so weit kommen, dass wir aufhören, aneinander schuldig zu werden. Das muss nicht immer wieder vorkommen. Es gibt Sieg über die Sünde. Aber das ist das Anliegen des Wortes Gottes, dieser Schrift. Das heißt, Gemeinschaft kann fortbestehen, wo das Wort Raum hat. Das war ein Gebetsanliegen, als wir miteinander beteten, bevor wir in den Saal kamen. Ich freute mich über dieses Gebet. Es erinnerte mich an Jesus, der sagte, mein Wort hat nicht Raum in euch. Es kann nicht eingehen und durch euren Kopf gehen. Das ist eine interessante Formulierung im Grundtext. Es bricht sich nicht Bahn, es kann sich nicht Bahn brechen in euch. Und das ist das Anliegen Gottes, wenn er uns sein Wort zuruft, in Verkündigung wie heute Abend, am Sonntag oder wann immer, wenn wir es lesen zu Hause. Es ist das Anliegen Gottes mit seinem Wort, dass es in unserem Herzen, in unserem Geist sich Bahn bricht, Raum bekommt in unserem Innern und sich dort niederlassen kann und zu Hause sein kann. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit die Gemeinschaft ungestört bleiben darf. Und weiter, dass ihr nicht sündigt, dass es nicht vorkommt. Und wenn es vorkommt, dass jemand sündigt, haben wir stets einen Fürsprecher. Der sorgt dafür, dass die Gemeinschaft fortbestehen kann. Er spricht für uns beim Vater. Und das darf er, weil er für uns gestorben ist. Der Feind, der kommt und klagt uns an im Himmel. Aber Jesus sagt zum Vater, ich bin für ihn gestorben, ich stehe gerade für ihn. Natürlich dürfen wir zwischen den Zeilen Vers 9 lesen, der ist hier nicht vergessen. Wenn Jesus für uns spricht, dann tut er es in der Hoffnung und Erwartung, dass wir unsere Sünden bekennen, wie Vers 9 Kapitel 1 es sagte. Das soll hier nicht ausgelassen werden. Aber wir haben einen Fürsprecher, gerade dann, wann wir gesündigt haben, dann brauchen wir nicht zu verzagen. Aber noch ein Punkt. Soll die Gemeinschaft unter Gottes Kindern fortbestehen, dann gehört auch dieses dazu, dass wir nicht vergessen, dass Jesus nicht nur für uns Versöhnung gebracht hat, sondern für alle in der Welt. Wo dieses Bewusstsein schwindet, schwindet auch allmählich Gemeinschaft im Kreis der Gotteskinder. Die Gemeinschaft lebt nicht nur von der Erbauung innerhalb der Gemeinde, sondern von der Bereitschaft der Gläubigen, diese Botschaft, die mir Hilfe hat widerfahren lassen, hinauszusagen und es anderen kundwerden zu lassen. Auch das gehört dazu. Und dann spricht er von Geboten. Aber das wollen wir jetzt lassen. Das könnte eine schöne Hausaufgabe sein. Was sagt Johannes über Gebote? Und welchen Einfluss haben sie auf unsere Gemeinschaft? Bis Vers 11. Sehr interessante Worte. Aber jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und wieder wollen wir beten, dass wir sein Wort nicht vergessen. Dass es Raum in uns gewinnt. Mehr und mehr Raum. Und sein Werk tun darf durch den Heiligen Geist. Das ist mein Wunsch bei mir. Der Onkel meiner Frau war ein Evangelist, ein gesegneter Pastor, Seelsorger. Und als ich mich bei ihm bedankte für ein Wort, das ich hören durfte von ihm, sagt er, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet auch in diese Richtung. Wir wollen also beten, dass das Wort Gottes seinen Dienst tun darf an uns. Stehen wir dazu auf. Danken wir auch für sein Wort.